SWR 2 Tandem.
Seit knapp einem Jahr lebt unsere Autorin auf einer kleinen Insel in der Nähe von Berlin. Wer hierher kommt, befindet sich auf der Suche oder will entkommen. Der Großstadt, dem alten Leben, einer Beziehung. Aber nicht nur auf der Insel. Überall entlang des Flusses bauen und basteln Menschen an ihrer kleinen persönlichen Lebensutopie, einem etwas anderen Leben. Warum zieht es sie ans Wasser? Was finden sie hier? Hören Sie ein Feature von Laila Knüppel.
Hast du, so fragte Siddhartha ihn einst, hast auch du vom Flusse jenes Geheime gelernt, dass es keine Zeit gibt? Vasudevas Gesicht überzog sich mit hellem Lächeln. Ja, Siddhartha, sprach er. Es ist doch dieses, was du meinst, dass der Fluss überall zugleich ist, am Ursprung und an der Mündung, am Wasserfall, an der Fähre, an der Stromschnelle, im Meer, im Gebirge, überall zugleich. Und dass es für ihn nur Gegenwart gibt, nicht den Schatten Vergangenheit, nicht den Schatten Zukunft.
Mein Alltag hat sich verändert. Es war am Anfang kompliziert, genauso wie die Logistik oder die Thematik, wie kommt man denn nach Hause? Das Boot liegt an der Insel. Ich stehe am Festland. Wie komme ich denn eigentlich jetzt hin?
Ich sitze bei meiner Nachbarin Claudia vor der Holzhütte und blicke auf das Wasser. Claudia raucht eine selbstgedrehte. Wir trinken Milchkaffee. Es ist August. Wir genießen die Spätsommersonne. Hin und wieder fährt ein mit Kohle beladener Schleppkahn vorbei oder ein Wochenendkapitän am Steuer seines Motorboots. Über unserer Insel setzen die Flugzeuge zur Landung an. Vor einigen Monaten bin ich hierher gezogen auf diese kleine Insel in der Nähe von Berlin. Liebesinsel nennen wir sie. Keine Brücke führt zu ihr. Es gibt keine Fähre. Nur ein kleines Ruderboot aus Metall. Das Eisenschwein.
Eine Insel, zu der es keine Brückenverbindung gibt, sondern man mit einem Ruderbötchen hinfährt. Es kein fließend Wasser gibt und man letztendlich in datschenartigen Holzhütten wohnt. Umgeben von Wasser, mitten im Wasser.
Mein eigenes Häuslein steht direkt neben Claudias, Wand an Wand. Es ist eine schon etwas mitgenommene hölzerne Schrebergartenhütte. Darin, auf 20 Quadratmetern, mein Bett, Tisch und Sofa, ein alter Gasherd, ein Kühlschrank und ein paar selbstgezimmerte Regale. Das Inseltelefon klingelt. Ja, ich habe gerade Fährdienst, muss das Handy also jederzeit bei mir tragen.
Okay, ich komm.
Ruft jemand an, hole ich ihn vom Festland ab. Dafür bekommt er nach der Überfahrt das Telefon in die Hand gedrückt und muss den Nächsten auf die Insel bringen. Mit dem Ruderboot geht es rüber aufs Festland. Ein paar Minuten dauert es, um zur kleinen Uferpromenade zu gelangen, mit Bänken, auf denen Seniorinnen sitzen und Schwäne füttern. Daneben werden neue Apartments mit Wasserblick gebaut. Wohnperipherie, ein paar Discounter, Bushaltestelle, Dönerbude.
Moin.
Diesmal hole ich Mark auf die Insel. Er ist IT-Berater für Ministerien und Großunternehmen, fliegt in Anzug und Krawatte durch Deutschland, arbeitet nicht selten 12 Stunden am Tag.
Ja, nee, die Woche war irgendwie ganz merkwürdig. Völlig platt, obwohl ich nicht beim Kunden war, nur im Büro.
Vielleicht brauchst du diesen Kundenkontakt.
Das brauche ich sowieso.
Wir legen ab. Ein Graureiher fliegt auf. Im Wasser huscht ein kleiner Fischschwarm vorbei. Jetzt, im Sommer, treiben einige Grillboote auf dem Fluss. Kinder baden am Uferrand. Etwa 12 Inselmitbewohner habe ich, die hier leben. Auch wenn man sich auf der Liebesinsel offiziell nicht anmelden kann. Andere nutzen ihre Hütte nur als Sommerdomizil oder Wochenendhäuschen. Auch Mark kam früher nur am Wochenende vorbei. Seit einiger Zeit ist er aber ganz auf die Insel gezogen. Ich erzähle ihm von meinem Plan, einen Radiobeitrag über unser Leben hier zu machen. Und gemeinsam überlegen wir, was macht unsere Insel eigentlich so besonders, dass wir ein Leben im Camping-Style in Kauf nehmen, mit einem Klohäuschen für alle, einer Gemeinschaftsdusche, zu der jeder durch die Kälte gehen muss.
Interessant ist von außen die Frage, was bewegt die Leute in einem harten, darbenden Umfeld sozusagen ihren Lebensmittelpunkt zu haben. Also da sind eigentlich, da leben nur die Gescheiterten drauf, die ansonsten keine andere Wohnung mehr bekommen haben. Und was ist das Interessante? Nein, die Leute sehen das eigentlich völlig anders. Die leben da drauf, für sie ist das ein Paradies. Die meisten jedenfalls fühlen sich sehr wohl.
Das Boot gleitet seitlich an den Steg heran. Ich ziehe die hölzernen Ruder ein, greife nach dem Geländer des Stegs und binde das Boot fest. Früher bin ich oft mit dem Boot ungebremst gegen den Steg gedonnert. Jetzt kann ich den Kahn schon sehr viel geschickter lenken, weiß die Strömung einzuschätzen, kann durch wenige Ruderschläge das Boot nach rechts oder links manövrieren. Eine der vier Inselkatzen wälzt sich auf dem Bootsanleger. Durch die alten Ahornbäume hindurch malen Sonne und Wasser flirrende Ornamente auf den Boden. Und wie immer, wenn ich auf die Insel komme, packt mich dieses Gefühl. Geborgenheit ist wohl der Begriff, der ihm am nächsten kommt.
Sonst bin ich halt relativ nach Zeit getaktet und auch relativ organisiert. Aber was ich halt weiß, ist, in dem Moment, wo ich hier rauskomme, ist das Ganze, wird der Schalter umgesetzt, das gilt hier nicht. Weil hier braucht man einfach Zeit. Ich sag mal, es ist halt nicht professionell, sondern es ist überall abenteuerlich. Und alles, was abenteuerlich ist, braucht Zeit.
Guten Morgen.
Während wir noch reden, kommt Sophia kurz vorbei. Sie wohnt am anderen Ende der Insel. Aber was heißt das schon? Etwa 100 mal 50 Meter groß ist unsere Inselwelt nur.
Telefon habe ich dir schon gegeben, ne? Okay.
Ich gehe zurück zu meiner kleinen Butze. An manchen Stellen führen nur schmale Wege durch das Hüttengewirr. Dazwischen stehen einige Bäume. Wo Platz ist, stapeln sich Baumaterialien, Kanus, Plastikstühle und Blumenkübel. Früher gab es eine Gaststätte auf der Insel und einen richtigen Fähranleger, der regelmäßig von einem Touristenboot angefahren wurde. Nun ist das Schild Gaststätte zur Liebesinsel durchgestrichen. Außer Betrieb steht darüber. Vor einigen Jahren hat ein Immobilienmakler die Insel gekauft und vermietet die Hütten. €250 Monatsmiete zahle ich für mein Häuschen. Nicht viel, aber auch nicht gerade wenig für so ein Gartenhäuschen ohne Komfort. Schließlich müssen wir all die Extras eines Insellebens mitfinanzieren. Beispielsweise das Abpumpschiff, das alle paar Monate bei uns anlegt und das Abwasser aus den unterirdischen Tanks unter der Gemeinschaftstoilette pumpt. Insellogbuch, 12. August. Dach vom alten Laub befreit und mit Bitumenmasse eingestrichen. Hoffentlich ist es jetzt dicht und im Herbst regnet es nicht durch. Claudia hat ihre Stichsäge angeschmissen. Sie ist gerade dabei, eine Treppe zu bauen, über die man bequem ins Wasser gelangen kann. Gemeinsam fachsimpeln wir Handwerkerleien über den Neigungswinkel der Treppe, über die Isolierung der Fenster und Häuserwände.
Was ich als absolute Besonderheit dieser Insel empfinde, sind die neuen Gesprächsthemen, die man hier automatisch hat. Die haben Themen von eben Pflanzen aufziehen, über Müll, über Abwasch, über Tipps und Tricks für ein, sei es improvisiertes oder neu zu organisierendes Leben. Mir gefällt das wahnsinnig gut.
Strom gibt es auf der Insel. Selbst einen Internetanschluss haben manche Hütten. Denn zum Glück verläuft ein Kabel der Telekom genau unter unserer Insel hindurch. Die Klospülung wird mit Havelwasser betrieben. Zum Abwaschen hole ich Brunnenwasser aus einem Gemeinschaftswasserhahn auf unserem Vorplatz. Und Trinkwasser fehlt ganz. Ich fülle deswegen bei jedem Festlandbesuch Wasserflaschen auf, bei Freunden, manchmal bei der Arbeit oder auf der Toilette in Cafés. Andere, wie Claudia, kaufen einfach Trinkwasser.
diese drei Arten von Wasser, die mich umgeben. Einmal Havelwasser, dann Brunnenwasser und Trinkwasser, was ich hierher bringe, weil es das hier nicht gibt. Es lässt mich automatisch darüber nachdenken, dass Wasser verschiedene Formen haben kann und verschiedene Wertigkeiten haben kann. Und das sind Gedanken, die ich vorher nicht gedacht habe, weil vorher kam Wasser immer aus dem Wasserhahn.
Claudia arbeitet beim Film. Nebenan lebt ein knapp 50 Jahre alter Künstler, Manfred. Seit 4 Jahren wohnt er schon hier und ist damit der Inselälteste. An der Nordspitze der Insel haben eine junge Metzgerin und eine Krankenschwester ihre Hütte. Auch sie sind schon seit mehreren Jahren hier. Daneben ein Zweiradmechaniker um die 40, ein Bauarbeiter und seine Frau. Und ich als Journalistin, Ende 30. Ziemlich bunt zusammengewürfelt sind wir, denn der Inselbesitzer entscheidet, wer hierher zieht. Was für ihn vor allem zählt, dass man seine Miete pünktlich zahlt.
Zusammenleben ist ein ganz anderes, weil man Hütte an Hütte wohnt. Und ich diese Form von Miteinander, Nebeneinander in der Intensität vorher noch nicht hatte. Ich würde es Kommune sein, wäre ich, glaube ich, ganz schnell wieder weg. Ich hätte Angst, dass ich verloren gehe. So empfinde ich das hier nicht. Der Ort aber an sich, der verbindet einen. Wir sitzen zusammen auf einer Insel. Oh.
Auch ich empfinde es so. Eine Gemeinschaft, in der alle Bewohner eine ähnliche Meinung, ähnliche Weltanschauung vertreten, da würde ich mich eingeengt fühlen. Hier haben wir keine gemeinsamen WG-Treffen oder Gemeinschaftsabende, keine Kleingartenverordnung, noch nicht einmal einen Putzplan für das Gemeinschaftsklo gibt es. Und trotzdem funktioniert es irgendwie. Wem es zu dreckig ist, der putzt halt. Insel-Logbuch, 30. August. Lagerfeuerabend mit Marco, Claudi, Sophia und Jule. Die Waschbären erobern die Insel. Sophia erzählt, ihr habe ein Bär mal 10 gekochte Eier auf einmal geklaut, die zum Abkühlen in einem Topf draußen vor der Tür standen.
So, pass auf, hier geht das Licht im Keller an. Na, nehmen wir die Taschenlampe mit. Okay, bester Freund.
Am Steg gegenüber wohnt Jule auf der Jagst, einem ehemaligen Bereisungsschiff aus Stahl. Eine alte Schönheit, gebaut in den 30ern.
Ja. Guck mal, hier unten liegt noch eine Holzbohle, auf die kann man draufsteigen. Die anderen habe ich nach hinten geschoben.
Jule und ich klettern in den Schiffsbauch, ihren Keller, sagt Jule.
Hier lohnt sich klein sein.
Naja, also zum Runterkommen ist das.
Jule ist ziemlich groß, über 1,80. Und auch ich bin nicht gerade klein. Hier, direkt unter dem Schiffsheck, können wir gerade einmal hocken. Das Licht der Taschenlampe erleuchtet den dunkelrostigen Schiffsboden. Jule streicht ihre dunklen Locken nach hinten und klopft gegen den metallenen Schiffsrumpf.
Wenn es so dumpf ist, heißt es, da ist einfach noch Rost drüber. Ja, da bin ich noch nicht auf dem richtigen Stahl.
Vor einigen Tagen hat sie bemerkt, dass hier das Wasser mehrere Handbreit hoch stand. Normalerweise stapeln sich im Schiffsbauch jede Menge Kisten. Die hat sie wegen des Wasserschadens aber erst einmal hoch an Bord gehievt.
Also ich saß in diesem Schiffsrumpf und habe mein Boot angefleht und habe die ganze Zeit gerufen, wir werden nicht sinken, Baby, Baby, wir sinken nicht. Und habe das Wasser eben rausgeschöpft dann mit der Hand, damit es natürlich rausgeht und ich das Loch finden kann.
Am Ende merkte sie aber, dass nur eine Wasserleitung unter Deck undicht war. Trotzdem müsste die Jagst jetzt eigentlich ganz schnell zur Reparatur an Land.
Okay, ich steig mal wieder raus.
Um sich ihr Schiff zu kaufen, hat Jule extra einen Kredit über 10.000 Euro aufgenommen. Eine zusätzliche Miete für eine ganz reguläre Wohnung kann sie sich jetzt nicht mehr leisten. Sollte die Jagst sinken, nicht auszudenken.
Ich habe noch nie eine Sache so sehr geliebt wie dieses Boot. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber es fühlt sich an, sozusagen wie ein Kind, was man so mit seinem Tod verteidigen möchte.
An der Reling gehen wir nach vorne. 17 Meter ist die Jagst lang, also kein kleines Schiff. Trotzdem ist alles ziemlich eng. Seit über einem halben Jahr wohnt Jule nun auf dem Schiff, auch wenn sie bei ihrem Bruder gemeldet ist. Denn der Liegeplatz hat keine offizielle Adresse. Am Bug ist die Kajüte mit Bett und Schreibtisch und Jules kleinem Holzofen. Am Fenster das Modell eines Segelschiffs. Über dem Spiegel steht mit dickem Edding geschrieben: Wir werden nicht sinken. Ob Jule es nicht manchmal doch bereut, auf die Jagd gezogen zu sein?
Keine Sekunde habe ich das bereut. Keine Sekunde. Nee, es ist ein so unglaublich anhaltendes Glücksgefühl. Also mich trennt wirklich nur sozusagen so ein kleines Stahlblech sozusagen vom Regen. Sozusagen, du hörst den Wind direkt rüberziehen, ohne dass er von Bäumen oder anderen Häusern gebrochen wird. Und wenn du abenteuerliche Situationen überlebst, ist es ja immer magisch.
Insellogbuch, 19. Oktober. Manfred, mein Nachbar, hat gestern zu mir gesagt: Warte mal ab, wenn es Winter wird, ob dir die Insel dann auch noch so gefällt. Ich bin gespannt. Mein kleiner Gasofen, den ich mir gebraucht gekauft habe, funktioniert jedenfalls. Es wird mollig warm in der Hütte.
Die Insel fiel vom Himmel. Januar 2015. 4 Tage, nachdem sich durch eine familiäre Nachricht meine Welt auf den Kopf gestellt hat.
Es ist Herbst geworden. Claudia und ich sitzen vor ihrer Hütte, Decken über unsere Beine gebreitet. Wir schauen aufs Wasser und sie erzählt, wie sie auf die Insel gekommen ist. Damals ging es ihr sehr schlecht.
Pünktlich zu meinem Geburtstag bekomme ich die Nachricht über meine Mutter mit einer sehr schlechten Diagnose, dass sie sehr, sehr krank ist. Das war wie ein Bombeneinschlag. Es war von der ersten Sekunde an das Gefühl da, von Himmel und Hölle sind miteinander verbunden. Eben ohne esoterisch zu sein, ohne wirklich religiös zu sein oder gläubig zu sein, konnte ich nicht umhin, diesen Gedanken. Der Gedanke drängte sich auf, dass es irgendwie eine Verbindung gibt von Gutem und Schlechtem.
Wir schweigen. Und ich denke daran, wie ich auf die Insel gekommen bin. Als Schiffbrüchige. Gerettet, nachdem meine Liebe mein bisheriges Leben zerbrach. Mehrere Monate lebte ich auf den Sofas und Gästebetten von Freunden. Dann erfuhr ich von dieser Insel, zog hierher und fühlte mich endlich wieder zu Hause. Claudia erzählt von den Telefonaten, die sie seitdem mit ihrer Mutter in Heidelberg führt. Sie überlegt, zu ihr zu ziehen. Noch ist ihre Mutter fit, kann ihren Alltag alleine bewältigen. Und für Claudia ist es wegen ihrer Arbeit nicht einfach, aus Berlin wegzuziehen. Wie es weitergehen soll, weiß sie noch nicht.
Ja, mit der Situation umzugehen, unglaublich schwere, traurige oder furchteinflößende Gespräche am Telefon zu führen, während ich aber dabei aufs Wasser gucken kann oder es fließt um mich herum und es ist ein unglaublich schöner Anblick. Dass ich das Gefühl hatte, es hat mir, entschuldige den Ausdruck, aber es hat mir den Arsch gerettet, an diesem Ort, in dieser Situation sein zu können.
Insellogbuch, 31. Oktober. Sonne über nebligem Wasser. Raureif auf dem Bootssteg und an den Ästen. Über die Insel fliegen Gänse in Formation in den Süden. Meine Inselnachbarin Sarah packt, um nach Portugal zu ziehen. Andere haben sich ein WG-Zimmer gesucht, um zu überwintern. Nicht jeder ist für dieses Leben geschaffen. Erst recht nicht, wenn es kalt wird. Jetzt, Ende Oktober, leert sich die Insel.
Willkommen an Bord. Laila, danke, Daniel, dass du mich mitnimmst.
Ja, hat sich so ergeben.
Daniela, die seit 3 Jahren im Sommer auf einem Floß gegenüber unserer Insel lebt, holt mich ab. Zu einer letzten Fahrt in diesem Jahr. Gemeinsam werden wir ihr Floß in die Werft bringen, um es über Winter wieder instand setzen zu lassen.
Ich bin schon wirklich eine von den Letzten. Es ist ja, die meisten nutzen es wirklich nur im Sommer. Und wenn schönes Wetter ist, dann fahre ich auch noch im Oktober, November raus.
Daniela hockt neben ihrem solarbetriebenen Außenbordmotor und lenkt das Floß. Eine große Holzfläche, darauf eine Art Podest. Eine überdimensionierte Kiste, in der sie alles Notwendige verstaut hat.
So, das ist mein Tischlämpchen, Schlafsäcke für alle, damit es warm wird, Werkzeug, Seile, Matratzen.
Nur an einer Seite ist das Floß so einigermaßen vor Unwetter geschützt. Hier gibt es ein Flachdach, an vier Holzstämmen befestigt. Vorder- und Rückwand fehlen. Ganz vorne an der Floßkante sitzt eine kleine Buddha-Figur und schaut auf die Flusslandschaft. Panta Rey. Alles fließt, hat dann jeder ihr Floß getauft.
Also ich bin schon manchmal einen ganzen Monat auf dem Wasser. Ganz back to the roots. So, sehr basic, wäre bestimmt nicht jedermanns Sache, aber ich lieb's.
Daniela ist Stewardess, mit frisch gebügelter Bluse und Uniform. Tipptopp geschminkt, jettet sie sonst durch die Welt. Jetzt hat sie eine XXL-Allwetterjacke an, eine alte Jeans, das Haar nachlässig zu einem Pferdeschwanz gebunden. Internet, Dusche, Fernseher, das gibt es auf ihrem Floß nicht.
Also, ich finde den Lifestyle nett.
Was machst du dann am Tag auf dem Boot so?
Naja, das, was man zu Hause eigentlich auch macht. Also schwimmen, ich mache Yoga hier drauf, Sonnenbaden, Musik hören, lesen, Freunde einladen, grillen hier drauf.
Gerade manövriert sie ihr Floß an einem Brückenpfeiler vorbei. Am Ufer nebenan stehen Angler. Sie grüßen uns.
Bitte? Danke, naja, muss mal ein bisschen schön gemacht werden. Das Holz jetzt.
Dann biegen wir in einen kleinen Seitenkanal, kommen an einem Arbeitsschiff vorbei.
Ja, ich fahr weiter.
Die Männer peilen die Tiefe des Kanals und sammeln alten Schrott aus dem Wasser. Mit Muscheln bedeckte Einkaufswagen, Autoreifen, alte Räder.
Wie viele Räder habt ihr schon rausgeholt?
Keine Ahnung, wir sind jetzt bei 6 oder 7 Stück.
Außer Anker war nicht dabei. Ich habe ein paar Anker letztes Jahr verloren.
Ach so, nee, Anker nicht.
Insellogbuch 6. Januar. Winter. Von einem auf den anderen Tag wird es richtig kalt. Ein dicker Eiszapfen hängt am Wasserhahn. Auch die Klospülung funktioniert nicht mehr. Wir müssen mit dem Eimer und Flusswasser spülen. Nachttemperatur -7 Grad. Morgens, wenn ich aufwache, sehe ich meinen Atem aufsteigen. Unter meiner Daunenfederdecke ist mir warm. Nur mein Gesicht prickelt vor Kälte. In Skihose, mit Skihandschuhen und dicker Wollmütze sitze ich mit Christine und Claudia im Ruderboot. Der Fluss ist zugefroren. Um überhaupt rüberzukommen, müssen wir eine Fahrrinne ins Eis schlagen. Die Schollen sausen klirrend über die Eisfläche. Claudia blickt ihnen nach. Vor einiger Zeit hat sie ihre Mutter in Heidelberg besucht. Der geht es sehr viel schlechter, als sie dachte. Sie könne nur noch selten aus dem Bett aufstehen, erzählt Claudia. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir schweigen eine Weile, blicken auf die winterlich gleißende Eisfläche. Hinten, in der Fahrrinne, schiebt sich ein Eisbrecher vorüber, um den Frachtschiffen einen Weg zu bahnen.
Wir leben hier nicht nur an einem Fluss, sondern in einem Fluss und der fließt. Und dieses Fließende um dich herum, dass es weitergeht und dass auch dieser Fluss weitergeht und du von hier aus eigentlich in die ganze Welt kommst und damit mit der ganzen Welt verbunden bist. Das ist ein gutes Bild. Ich finde, es ist ein kraftvolles Bild, ein kraftgebendes Bild im Zusammenhang mit Krankheit und Tod und Verlust und Sterben und das ist sehr schön.
Leben auf dem Wasser, Großstadtflucht und Inselträume von Leila Knüppel.